Kann man nicht leicht beheben, eventuell rüber weg.
Einfach mal luppen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einfach mal luppen. Wir schreiben den 15.02.2021. Was das heißt, das wissen wir. Es ist ein Tag nach Valentinstag. Und da wir auch so ein bisschen der Podcast der Liebe sind, soll das ja nicht untergehen. Und deswegen, Toni, möchte ich dir auch einen Tag später nachträglich nochmal ganz herzlich zum Valentinstag gratulieren. Und du hast dich selbst beschenkt dazu, weil du dich ja, wie wir alle wissen, selbst am meisten liebst. Du hast ein Tor gemacht. Auch dazu herzlichen Glückwunsch. Und deswegen denke ich mal, geht's dir gut heute, oder?
Ja, vielen Dank, Felix. Ich habe am Anfang gedacht, das geht hier in eine ganz falsche Richtung. Aber jetzt hast du die Kurve bekommen mit deinem Intro. Von daher möchte ich mich natürlich recht herzlich bedanken. Ich möchte das korrigieren, dass ich mich mag, aber wahrscheinlich doch nicht selbst am meisten liebe. Auch wenn das vielleicht bei dir so rübergekommen ist bisher. Trotzdem, ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Hast du ja gestern auch schon einmal per Nachricht getan, aber natürlich dieses öffentliche Lob von dir, Felix, das geht runter wie Öl, das weißt du,
ich weiß ja, dass du das öffentlich am liebsten hörst.
Das lässt mich hier schon wieder halb durch den Raum fliegen, in dem ich hier sitze. Hab heute übrigens wieder im Kinderzimmer von Leon Platz genommen, da die Familie gerade parallel in der Küche Abendbrot zu sich nimmt und ich wollte jetzt hier nicht diese Hintergrundgeräusche, wollte ich euch nicht mit belästigen, euch alle, dich und natürlich euch alle, die hier zuhören. Und da kommen wir auch direkt zu unseren Zuhörern, die ich wie immer mit einem herzlichen Hallo begrüßen möchte. Ach, schön, zu einer neuen schön. Folge von Einfach mal luppen. Ja, aber wenn du hier so romantisch hier in die Folge starten möchtest, für mich ist es ja so, Valentinstag, ja, ich habe auch wieder ganz viele Sachen über Social Media gesehen. Ne? Die Luftballonherzen waren da wieder sehr präsent in den Wohnzimmern unserer Stars, wie ich sie mal nennen möchte.
Stars and Friends.
Allerdings konnte ich damit nicht glänzen zu Hause. Es war ein Tag wie jeder andere. Und allerdings habe ich meiner Frau auch geschrieben dann gestern, dass ich das Haus leider vergessen habe zu schmücken. Ob sie auch zufrieden ist mit einem einfachen "Ich liebe dich" wie auch die anderen 364 Tage im Jahr. Das wurde mit Ja beantwortet und dann war ich doch sehr zufrieden. Und also diese großen Feierlichkeiten an solchen Tagen, das muss ich ehrlich sagen, die bleiben hier aus. Ist das bei dir auch so oder werden solche Tage zelebriert?
Nö, also ich muss zugeben, ich habe mich so ein bisschen selbst hintergangen. Ich habe einen Blumenstrauß meiner Frau geschenkt, obwohl ich den Tag eigentlich auch so ein bisschen Quatsch finde. Ich habe, glaube ich, mal aus Protest habe ich ihr mal einen Tag später, also am 15. mal einen Blumenstrauß geschenkt, einfach irgendwie, keine Ahnung, um zu protestieren gegen Valentinstag. Und jetzt habe ich es aber dann doch gemacht. Also
verstehst du dich selbst nicht mehr. Ja.
Ja. Ja. Hilft ja nichts, ne? Es sind verrückte Zeiten, das wissen wir ja mittlerweile.
Ne? Ja, ist richtig.
Trotzdem kann ich noch ins Spiegel schauen. Also von
daher. Du meinst so verrückt, dass man am Valentinstag einen Blumenstrauß verschenkt. So weit ist es. So weit ist es gekommen.
Ja, apropos Valentinstag, Toni, wir sind ja auch
sag doch mal.
Tagesaktuell, ne? Sind wir ja auch.
Ja.
Obwohl man weiß ja nicht, wann genau der jeweilige Zuhörer oder die Zuhörerin den Podcast hört. Aber jetzt haben wir schon mal hier, aber das ist auch eine super, super Überleitung, ne? Muss ich mich nochmal selbst loben jetzt. Pass auf. Einen Tag nach Valentinstag hat auch so ein bisschen was mit Rosen zu tun. Marco Rose heute vermeldet, geht nach Dortmund. Da müssen wir uns auch mal kurz zu äußern, oder?
Ja, und wir sind ja ein Sportpodcast, ne? Von daher wird uns dazu auch nichts übrig bleiben. Auch, ja. Wir werden auch nachher noch feststellen, wir sind auch noch ein weiterer Podcast. Also das wird eine muntere Sendung hier heute, weil ich habe da, also man, ich möchte, bevor ich mich dazu äußere, mal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen heute wirklich, du hast es jetzt schon gestartet, darauf aufmerksam machen, auch so ein bisschen auf diese Überleitung heute zu achten, ja. Also wie wir uns hier entwickelt haben, einfach auch, also ja, macht euch selbst ein Bild, aber achtet bitte heute ein bisschen auf die Überleitung, dass, also ich hoffe, ich verspreche nicht zu viel.
Nachher verhaspeln
wir uns wieder. Ja, schwierig. Du hast die erste Überleitung ja schon geschafft, von daher. Gut, ne? Ja, was soll ich dazu sagen? Es stand ja im Raum, ne? Jetzt schon in den letzten Wochen irgendwie. Es wurde ja schon viel gemunkelt, ne? Die sogenannten Spatzen pfiffen erst schon von den Dächern. Und ich glaube, dass es, sag ich mal, dadurch, dass es ja jetzt klar ist, auch die schlauste Möglichkeit ist, von beiden Vereinen das zu kommunizieren, ja, jetzt rechtzeitig, so ist irgendwie für alle Klarheit. Aber ansonsten, wie gesagt, habe ich da auch jetzt ehrlich gesagt keine Hintergrundinfos. Ich glaube, wie gesagt, dass es schlau ist, das zu kommunizieren. Jetzt zu diesem Zeitpunkt, dass beide Vereine Bescheid wissen, diese Gerüchte aufhören und jeder sich irgendwie auf seine Ziele, glaube ich, konzentrieren kann, die da bleiben für die Saison. Ich glaube, dass es für Gladbach, speziell auch für die Fans, sehr schade ist. Ich meine, wir haben ja selbst jetzt Erfahrungen gemacht mit Gladbach. Haben sie ja zweimal gespielt in der Vorrunde, jetzt ganz aktuell, und muss sagen, gerade im Hinspiel auch sehr, sehr unangenehm gewesen. Also gefühlt hat sich Gladbach wirklich, ohne jetzt jedes Bundesligaspiel von ihnen zu sehen, wirklich richtig gut entwickelt, letzte Saison stark gespielt, für die Champions League qualifiziert. Jetzt sind sie, glaube ich, hinken so ein bisschen hinterher, was vielleicht auch mit der Belastung zu tun hat, aber sind immerhin jetzt ins Champions League Achtelfinale eingezogen. Und von daher wird denen das, denke ich, schon wehtun, dass das jetzt der Fall ist. Ich glaube, die waren sehr zufrieden mit dem Trainer. Ich glaube, die Fans auch. Glaube ich, erste Mal Champions League Achtelfinale seit weiß ich wie vielen Jahren. Von daher, auf der anderen Seite muss man dann auch den Trainer verstehen, wenn das aus seiner Sicht der nächste Schritt ist. Was ja, das kann man so oder so sehen, aber man kann es eben auch so sehen, dass es der nächste Schritt ist. Und dementsprechend hat er, glaube ich, eine Klausel, wo er es auch frei entscheiden kann. Und wer so eine Klausel hat oder auch der Verein, der sich so eine Klausel mit reinschreiben lässt, so, dann ist es im Endeffekt auch einfach zu akzeptieren. Und der Verein hat lang genug Zeit, jetzt einen neuen Trainer zu finden. Von daher glaube ich, so wie ich das jetzt gesehen habe, gut für Dortmund, schade für Gladbach, aber alles sauber gelaufen. Das wäre jetzt mal so meine Einschätzung.
Nee, aber vielleicht möchte ich mich dazu auch nochmal äußern, und schön, dass du fragst. Wenn man das so ein bisschen, finde ich, als Fußballfan betrachtet, ist das irgendwie schade, so, dass ein Trainer, der ja dann da wirklich dann auch 2 Jahre erfolgreich da ist, weiß ich nicht, einfach nach 2 Jahren sagt, er will was Neues machen, weil ich glaube, gerade als Trainer willst du ja irgendwo auch was aufbauen in einem Verein, und dafür sind 2 Jahre, glaube ich, relativ kurz, auch wenn der Erfolg jetzt mit dem Champions League Einzug in die Achtelfinale groß war und auch die erste Saison als Trainer in der Bundesliga da für Gladbach gut lief. Aber ich glaube trotzdem, oder ich finde es schade einfach, das von außen betrachtet. Natürlich ist es eine persönliche Entscheidung, aber ich sehe sowas immer ganz gerne, so eine Vereinstreue und da irgendwo was aufzubauen, wenn es dann schon gut läuft, muss dann nicht mehr warten, bis man irgendwie rausgeschmissen wird. Das ist auch vielleicht als Trainer dann ein gutes Zeichen, dass man selbstbestimmt ist, aber trotzdem glaube ich, aus Fansicht ist das relativ schade. Auch wenn ich jetzt kein Gladbach-Fan bin oder sonst was, deswegen das dazu von mir.
Ja, ich sehe das ein bisschen unemotionaler in dem Fall, weil...
Ja, das kenne ich ja von dir.
Nee, ich mag das auch. Also ich liebe die, keine Ahnung, Story von Christian Streich in Freiburg und so weiter. Das schon, und natürlich, aber du, wenn das eben jetzt für den Trainer aus seiner Sicht der nächste Schritt ist und da von Gladbach nach Dortmund zu gehen, und er das ja auch, sag ich mal, von Anfang an vielleicht natürlich sich voll auf Gladbach konzentriert hat, aber vielleicht so von Anfang an, sonst hat man ja auch diese Klausel nicht drin, vielleicht irgendwann den nächsten Schritt zu machen und er sich bereit fühlt, dann ist es, finde ich, heutzutage vor allem auch das Normalste der Welt, das zu tun. Warum soll das ein Trainer nicht machen dürfen, wenn das jeder Spieler machen darf? Und von daher finde ich das auch, wie gesagt, sauber gelaufen. Alle haben jetzt genug Zeit, sich auf die Situation für nächsten Sommer vorzubereiten. Und ja, das ist es in meinen Augen. Aber gut.
Achtung, Überleitung. Apropos Trainerdiskussion. Die gab es ja bei euch auch vor ein paar Wochen.
Schon wieder Überleitung.
Und jetzt habt ihr euch aber ein bisschen stabilisiert, ne? Und da ist dann auch so eine Trainerdiskussion dann mal wieder relativ schnell verflogen, auch wenn ihr schon 3 oder 4 Mal diese Diskussion hattet in der Saison.
Ja, ist richtig.
Läuft zurzeit ein bisschen besser wieder bei euch, ne?
Ja, also klar. So wie du ja gesagt hattest, wir haben die schon 3-4 Mal gehabt und bei der nächsten Niederlage wird die auch wieder aufkommen. Da habe ich gar keine Sorge. Wichtig ist ja immer nur, wie du mit umgehst. Und wenn man jetzt die letzte Woche sieht, 3 Spiele, 3 Siege, dann kann man sagen, okay, klar, wichtig auch, vor allem in unserer Situation, was die Tabelle betrifft, können wir uns ja eh, wenn wir noch Ansprüche nach oben haben, kaum noch was leisten, Punkte abzugeben. Trotzdem muss man auch sagen, dass man von diesen drei Spielen, und man darf ja den Anspruch nicht so ein bisschen vergessen, den man hat, diese 9 Punkte auch Pflicht sind, in meinen Augen. Deswegen tut mir leid, auch da etwas unemotionaler. Für mich sind das drei Spiele, die wir gewinnen müssen, die wir zugegebenermaßen auch in dieser Saison oft genug dann mal nicht gewonnen haben. Vor allem diese Spiele gegen vermeintlich kleinere Gegner, wie jetzt in der letzten Woche Huesca oder Getafe, die wir dann eben gewonnen haben, aber trotzdem in meinen Augen 3 Spiele, die du gewinnen musst, wenn du oben mitspielen willst, und das nichts anderes ist ja der Anspruch. Aber du hast recht, dass natürlich nach 3 Siegen erstmal die eine oder andere Diskussion wieder so ein bisschen wegfällt, ist klar. Trotzdem geht's ja, wie gesagt, Schlag auf Schlag, jetzt nächste Woche Samstag wieder Spiel, dann geht die Champions League los mit dem Achtelfinale, und man weiß ja, wie schnell man im negativen Fall dort wieder reinkommt. Von daher hoffe ich natürlich, dass wir, und gestern haben wir tatsächlich auch ein wirklich gutes Spiel gemacht, auch fußballerisch, dass wir das mitnehmen in die nächsten Wochen. Das ist das Entscheidende, glaube ich.
Und du hast Tor geschossen. Das
hast du ja schon angesprochen. Ja, das
ist ja auch erwähnenswert. Ne? Ist ja nicht so, dass das jetzt auch jede Woche passiert.
Das ist richtig. Das war, haben wir ja schon gesagt hier. Ne? Weihnachten und Geburtstag auf einen Tag. Von daher nimmt man natürlich das gerne mal mit. Und du hast es jetzt das zweite Mal angesprochen. Wäre auch schön, wenn du nachher irgendwie vielleicht so nochmal eine Überleitung findest, um so aus der Sendung zu verabschieden heute. Das wäre doch toll.
Ich gebe mir Mühe.
Würde mich freuen. Weil du bist doch bis jetzt hier der Mann der Überleitung. Von daher ja, ist das so gut. Aber jetzt kommen wir mal zu den Löwen nach Braunschweig. Müssen wir mal kurz rübergehen. Du hast ja, übrigens ganz witzig, ne? Also wenn jetzt nicht Corona wäre, ne? Und man wüsste, ja, man darf nicht reisen oder so, und wir jetzt auch unter der Woche kein Spiel gehabt hätten, dann hätte man ja uns da ein bisschen was andichten können, ne? Wenn man so ein bisschen schief gedacht hätte. Denn ich glaube, dass wir uns am gleichen Wochenende jeweils die 5. gelbe Karte holen, das glaube ich, also darauf sollte man auch nicht wetten vor einer Saison. Dass ich überhaupt 5 kriegt, und wir sind noch lange nicht am Ende der Saison, das ist schon überraschend. So, bei dir ist das jetzt etwas weniger überraschend, ne? Haust ja schon mal gerne mal dazwischen. Aber das war dann doch irgendwie komisch, ne? Also da hätte man denken können, jetzt wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre.
Ja, Zufälle gibt's so, Toni.
Ja, da hätte man jetzt denken können, wir haben irgendwie ein gemeinsames Wochenende geplant irgendwo, aber war nicht so, ne? Das kannst du bestätigen.
Nee, ich wusste nicht mal, dass du 4 gelbe hast, deswegen wusste gar nicht, dass da die Gefahr besteht. Aber ja, Toni, Zufälle gibt's. Da hast du recht.
Ich kann sowas auch nicht managen, ehrlich gesagt, weil ich wollte das Foul nicht machen. Also gibt ja dann manchmal so, der eine holt sich dann irgendwie mit Absicht eine gelbe, weil er denkt...
Kamst du wieder zu spät, ne? Den berühmten Schritt zu spät warst du wieder.
Den berühmten Schritt zu spät war ich, ja. Total. Aber wie war das bei dir? Was war das nochmal für eine gelbe Karte? Ich hab's gesehen, aber weiß es jetzt nicht mehr.
Ja, das war übermotiviert. Das war im Derby, ja. Und ja... Da haben wir schon aggressiv gespielt, sind auch vorne intensiv angelaufen und so. Dann kam ich auch einen Schritt zu spät, aber das vielleicht auch ein bisschen der Übermotivation geschuldet in dem Spiel. Ja, ist passiert, ne? Passiert, kannst du nicht rückgängig machen.
Ja, lass uns doch mal bei dem Spiel bleiben, direkt, wenn wir schon da sind. Für mich, das habe ich dir ja auch gesagt, waren das so die besten 30 Minuten, die ihr bisher in der Saison gespielt habt. Also gegen eine vermeintlich bessere Mannschaft, weil es einfach in der Tabelle ja danach aussieht, habt ihr wirklich einfach, ja, so wie du sagst, also man hat das gesehen, wie motiviert ihr raus seid, ne? Also vorne angegriffen, hat wirklich Druck gemacht nach vorne und ja, und am Ende kosten euch dann irgendwie wieder 3 Minuten, wo Hannover 2 Tore macht, ja, das Spiel oder zumindest Punkte, ne? Wie hast du das gesehen, das Derby? Das hat, tippe ich mal, schon wehgetan, oder?
Ja, besonders wehgetan, weil wir auch wussten, was das für eine Bedeutung hat für den Verein, für die Fans, und das bisschen so ein Spiel, auch was ausgeklammert ist von der Tabelle, sag ich mal, klar brauchen wir jeden Punkt, aber du weißt halt, so ein Spiel bedeutet halt nochmal ein bisschen mehr als 3 Punkte, und dann ist es natürlich besonders enttäuschend, wenn du so ein Spiel verlierst, was man uns natürlich nicht vorwerfen kann, und das wäre ja auch fatal, dass wir nicht alles reingehauen haben in dem Spiel, dass wir Vollgas gegeben haben, das haben wir gemacht, hast es selbst gesagt, eine gute Anfangsphase gab, wo wir auch in Führung gehen, und dann musst du halt das auch mal zu Ende bringen, ne? Und dann stehst du mit leeren Händen da, hast eigentlich alles gegeben, hast alles reingehauen, und dann ist es halt besonders bitter, so ein Spiel zu verlieren, und das tut dann schon weh ein paar Tage mehr, und auch sowas kannst du halt nicht rückgängig machen. Klar, musst du über den Blick nach vorne richten, aber wie gesagt, die Bedeutung von dem Spiel, von dem Derby, für die Fans und für den Verein sind halt besonders hoch und deswegen, ja, das hat sehr, sehr weh getan, muss ich sagen. Und dann auch mit Blick auf die Tabelle, ja auch besonders bitter, weil wir wirklich jetzt auch in einer Situation sind, die sich so ein bisschen zuspitzt. Sind 17. haben ein bisschen den Anschluss auch verloren ans untere Mittelfeld. Sind ein Punkt hinterm Relegationsplatz und da war auch schon jetzt dann 5 Punkte hinterm ersten sicheren Nicht-Abstiegsplatz. Und deswegen ist es jetzt schon eine Situation, wo die Spiele ja auch weniger werden. Wo es jetzt auch, ja, wo der Druck immer mehr steigt und wo wir jetzt einfach regelmäßig punkten müssen und nicht mit einem Sieg zufrieden sein können dann. Wir müssen immer wieder nachlegen jetzt und den Druck haben wir jetzt und das ist natürlich auch keine leichte Situation, das ist klar. Das entwickelt sich jetzt immer mehr, je weniger Spiele es werden, umso mehr Druck ist da und in der Phase sind wir jetzt. Ne?
Wie geht's jetzt weiter? Wen habt ihr jetzt als nächstes?
Also wir spielen jetzt am Freitagabend gegen Regensburg zu Hause, ein Spiel, was wir unbedingt gewinnen müssen. Für uns aber auch halt Regensburg, um die trotzdem auch wieder so ein bisschen da unten reinzuholen vielleicht. Deswegen, ja, besonders wichtiges Spiel. Das muss gewonnen werden, ohne Frage. Kein Unentschieden, keine Niederlage, da zählt nur der Sieg.
Ja, das hoffe ich, weil du hast es ja gesagt. Wie ist es jetzt aktuell? Worauf schaut ihr so ein bisschen? Ist es schon, sage ich jetzt mal so, dass ihr schaut, da auf jeden Fall nicht Abstiegsplatz oder wo ihr jetzt einfach sagt, pass auf, zumindestens dieser 16. Platz, dieser Relegationsplatz, ne, der dann zumindestens nochmal die 2 Extraspiele gibt, wo man sagt, da kann man es noch rausreißen, um in der Liga zu bleiben? Oder habt ihr schon noch ganz klar auch das Ziel zu sagen, wenigstens 15.
Ja, das muss ja das Ziel sein. Also das musst du immer versuchen, den Anschluss zu halten, dass du irgendwie 3-4 Spieltage vor Schluss immer noch die Chance hast, auf 15. zu werden. Dann wir haben jetzt ein schweres Rückrundenauftaktprogramm ja gehabt. Wir haben jetzt in den nächsten Wochen ganz viele Spiele, wo wir auch gegen die direkten Konkurrenten spielen. Deswegen können wir da noch einiges am Boden auch wieder gut machen. Aber wir müssen halt punkten und das in Serie. Also kann ich jetzt einmal gewinnen und dann uns darauf ausruhen. Deswegen, klar, 16. ist dann das Minimalziel, aber ich denke, man sollte das auch nicht aus den Augen verlieren, das Ziel zu haben, dann auf dem 15. oder besser das zu versuchen. Ich meine, unsere einzige Aufgabe ist alles zu versuchen und alles zu geben. Am Ende sollte man sich auf gar keinen Fall vorwerfen lassen, dass man nicht alles gegeben hat. Und ich denke aber trotzdem, das Ziel muss sein, mindestens 15. zu werden dann.
Na dann schauen wir.
Hast du da aufmunternde Worte? Bist du da optimistisch?
Ja, ich meine, ich sag mal so, zumindestens muss ich sagen, eigentlich, dass die letzten Heimspiele ich das Gefühl hatte, sag ich mal, dass ihr euch, oder hatte ich zumindest leicht fußballerisch auch verbessert habt. Also finde ich, also wenn man jetzt zu den anfänglichen Spielen in der Saison schaut, habt ihr es jetzt immer schon mal geschafft, auch mal so einen Gegner über natürlich nicht über die ganze Zeit, aber über eine gewisse Zeit auch mal so ein bisschen hinten reinzudrücken, mal ein bisschen einzuschnüren. Aber ich glaube, dass das Hauptding trotzdem nach wie vor ist, einfach irgendwie über 90 Minuten zu verteidigen, weil da sind immer dann natürlich so Minuten dabei, wo du dann so eine ganze Anstrengung so, und man kann euch ja als allerletztes vorwerfen, dass ihr nicht alles tut, aber wo ihr dann so viele Minuten Gas und Vollgas und dann irgendwie so ein bisschen herschenkt und damit natürlich auch Punkte und Spiele herschenkt, da kommt dann vielleicht dann manchmal zum Tragen, dass der Gegner dann hier und da individuell ein bisschen besser besetzt ist, dass er halt aus jeder Aktion dann irgendwie ein Tor machen kann, aber ich glaube auch, dass es oft dann so ein bisschen so kurze Zeiten sind, wo man dann nicht so ganz aufmerksam ist und dann Spiele herschenkt, indem man es eigentlich nicht schlecht macht. So, das war so mein Eindruck auch von einigen Spielen zuletzt. Und deswegen habe ich aber begründetermaßen die Hoffnung, dass ihr da eure Punkte noch holt irgendwie, weil das eben im Großen und Ganzen, finde ich, schon besser aussieht als zum Anfang der Saison, soweit ich das beurteilen kann. Ich habe das letzte Spiel nicht gesehen, die Niederlage in Bochum, aus bekanntem Grund, weil du warst ja nicht dabei, aber wie gesagt, ich bin dann Freitagabend wieder dabei und kannst davon ausgehen, dass ein Löwe wieder vorm iPad sitzt.
Ja, das ist gut. Wir bleiben optimistisch, ne? Wir werden das hier auch weiter verfolgen, ne? Vielleicht sieht's ja dann in 2 Wochen schon ein bisschen besser aus.
Ich hoffe das. Ich wünsche das dir.
Ja, was haben wir noch im Weltfußball? diese Woche war letzte Woche, nee, wir haben jetzt nur letzte Woche war Club-WM, ne? Die hast du ja auch schon mal gespielt.
Ich auch schon mal gespielt, ja. Willst du dazu was fragen oder ob ich hier schon mal gespielt habe?
Und gewonnen auch mal.
Ja, ich finde das gut. Also du stellst mich hier wirklich in ein gutes Licht heute.
Ja, da kommt man nicht drum rum, ne? Weil du so viel wieder gewonnen hast, aber gut, jetzt stand das wegen Corona so ein bisschen auch in der Kritik, die ganze Reiserei, aber was ja immer so ein bisschen, weiß ich nicht, ich weiß ja nicht, wie es in den anderen, auf den anderen Kontinenten gesehen wird, aber weiß ich nicht, in Deutschland gerade ist es ja so, dass das ja nicht ganz so einen hohen Wert hat, weil die Qualität der Gegner vielleicht nicht ganz so hoch ist. Wie war für dich immer die Wertigkeit von der Club-WM?
Ja, ich sag mal so, das, was du richtig gesagt hast, also man merkt schon, dass die Club-WM in anderen Kontinenten schon einen höheren Wert hat, ja. Also wir haben einmal gegen, ich weiß nicht, wann es war, ich hatte ja das Glück, schon fünfmal dort zu spielen und das war, ich glaube, zweimal in Marokko, einmal in Japan und zweimal Abu Dhabi. Und da sind ja dann jeweils dann die sogenannten Champions League-Sieger der anderer Kontinente dabei, die aber meist irgendwie schon so ein Vorturnier gespielt haben und dann spielst du halt dort Halbfinale und Finale. Und da hat man dann schon gemerkt, so dass die Mannschaften, zum Beispiel aus Brasilien hat man einmal ein Finale, da auch mit dem einen oder anderen gesprochen. Also es hat da schon eine Riesenwertigkeit. Das war für die das Spiel ihres Lebens, ne? Also wirklich nicht nur, weil es gegen Real ging, sondern weil es für die wirklich einer der größten Titel ist. Für die ist es halt wirklich, ist es wie eine Weltmeisterschaft, sehen die das, ne? Also es halt eine Club-WM, aber ist halt eine, die für die hat das schon riesige Bedeutung. Und klar, bei uns in Europa ist es natürlich so, dass man weiß, dass es jetzt nicht die Qualität von der Champions League hat, zum Beispiel. Also nicht umsonst. Ich glaube, in den letzten 15 Jahren hat, glaube ich, nur einmal oder so der Champions League-Sieger dieses Turnier nicht gewonnen. So, das heißt schon, dass natürlich die Champions League viel, viel schwerer zu gewinnen ist als diese Club-WM. Aber ich meine, man nimmt das natürlich gerne mit als Titel, das ist keine Frage, aber die Wertigkeit ist schon zu Recht auch nicht ansatzweise so hoch wie jetzt die Champions League zum Beispiel, weil einfach natürlich auch die Qualität der Gegner, wobei wir, ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt, gegen wen wir da immer gespielt haben. Einmal waren es Brasilianer, ich weiß noch, wo es war, aber nicht genau gegen wen. Aber einmal war es so, dass wir im Finale auf jeden Fall in die Verlängerung mussten. Also da war es dann schon mal, das Jahr war es dann ein bisschen enger. Es lag aber, glaube ich, eher daran, dass wir es nicht so gut gemacht haben dort. Von daher hat ganz klar nicht die Wertigkeit. Einen von meinen Titeln habe ich mir ja sogar so ein bisschen geklaut, ne? Es ist ja, die Club-WM ist ja meist so ein bisschen so dieses Geschenk dann, oder dieser Titel ist dann irgendwie das Geschenk. Die Club-WM an sich eher nicht, aber der Titel ist dann eher das Geschenk ja für, sag ich mal, für den Champions League-Sieg, ne? Dadurch, dass ja nur der Champions League-Sieger dorthin hingeht und dadurch, dass ich die ja viermal gewinnen konnte und die Club-WM fünfmal, habe ich mir eigentlich einmal geklaut. Und das hat ja damit zu tun, dass ich 2014 gewechselt bin zum Champions League-Sieger. Schlauerweise. Also ich habe die Champions League nicht gewonnen, bin aber dann mit dem Champions League-Sieger zur Club-WM gefahren. Von daher hatte ich diesen eigentlich gar nicht so richtig verdient, war halt aber dabei und deswegen konnte ich den auch holen. Aber wie gesagt, es ist, ja, vor allem war es die Jahre, wo wir da waren, war es wirklich immer, jetzt war es ja ein Ausnahmejahr, wo alles so ein bisschen geschoben wird, aber bei uns war es wirklich immer so kurz vor Weihnachten und dann war das irgendwie immer so vom 15. bis 22. oder 23. Dezember, irgendwie dann nochmal kurz vor Weihnachten, war das dann einmal in Japan, wie gesagt. Also es war irgendwie dann schon vor, ja, ich weiß nicht, so, gibt optimalere Reisen. Aber es ist halt, am Ende der Tage wird's gespielt. Wir machen da auch dann irgendwie unseren Job. Wir haben es ja auch immer gewonnen, aber es gibt schon Reisen, die machen dann auch irgendwie ein bisschen mehr Spaß und wie gesagt, auch vom sportlichen Wert ist es mit der Champions League zum Beispiel oder auch in einem Ligatitel hier nicht ansatzweise zu vergleichen. Aber man muss es halt mitnehmen, ne?
Aber wir haben gelernt, du weißt nicht nur, wie man Titel gewinnt, du weißt auch, wie man einen Titel klaut. Das ist auch, ich hab wieder was gelernt hier.
Richtig. Ergaunert. So ist das. Ja, aber du hast das ja eben gesagt, auch so ein bisschen, ob sowas gut ist, aktuell auszutragen. Wie siehst du denn das? Also jetzt auch, du kannst das gerne auch verallgemeinern, weil es ja auch viel um das Thema Reisen geht, Reisen vermeiden. Wir wollen jetzt nicht unbedingt genauer auf dieses aktuellste Thema eingehen, wo ja auch Hansi Flick sich geäußert hat. Wie siehst du das aktuell so mit Reisen zu der Zeit oder auch dem Turnier oder auch allgemein?
Ja, also es ist immer schwer, ja, den Leuten das zu vermitteln, dass das ja alles so dann anscheinend ohne Probleme geht, weil alle haben diese Einschränkungen oder Beschränkungen und dürfen quasi nichts machen und trotzdem im Fußball ist es dann möglich, überall hinzureisen. Ist dann immer schwer zu erklären, natürlich. Ist natürlich auch klar, dass es ja auch, Hansi Flick hat es ja dann auch gesagt, dass es das Business ist, dass sie ja keine andere Wahl haben, das dann auch zu machen. Aber es ist natürlich, ich verstehe die Meinung, die sagen, ja, warum geht das im Fußball so leicht und die reisen da durch die Weltgeschichte und wir müssen hier zu Hause sitzen und können froh sein, wenn wir vor die Haustür gehen dürfen. Deswegen verstehe ich da auch die Kritik. Aber wir haben ja auch schon gelernt, da wo viel Geld im Umlauf ist, ne, da ist dann auch immer viel möglich. Von daher, ja, das Thema ist natürlich auch schwierig. Ich bin jetzt kein Experte, was da die Gesundheit betrifft. Ich denke schon, dass sie auch alles dafür tun, dass das Hygienekonzept da eingehalten wird. Da sind bestimmt auch dann strenge Maßnahmen. Aber jegliche Kritik in die Richtung kann ich dann trotzdem auch verstehen.
Na, ich glaube, dass man so die Mitte von beiden irgendwie schon so ein bisschen verstehen kann. Auf der einen Seite das, was du gesagt hast, auf der anderen Seite stimmt es natürlich auch und ich kann das ja selbst bestätigen, das, was Hansi auch gesagt hat, mit dem du wirst in der Woche 4-5 Mal getestet, du lebst ja eigentlich schon irgendwie so ein bisschen in der Blase und gerade wenn du Reisen machst, wird natürlich extrem drauf geachtet, ja, du verlässt ja das Hotel auch nicht, werden schon alle Vorkehrungen gemacht, wie gesagt, ich verstehe auch, ja, den, der zu Hause ist, der aber ja trotzdem raus darf, natürlich eingeschränkt, aber trotzdem raus darf, und die anderen, die dann irgendwie reisen zu Fußballturnieren. Auf der anderen Seite, wie gesagt, es ist unser Job und solange solche Sachen stattfinden, reist man da ja auch hin, natürlich mit den größtmöglichen Vorkehrungen auch, und trotzdem kann es passieren, genauso wie es bei jedem zu Hause passieren kann, der in den Supermarkt geht, ist es eben auch jetzt mit dem Beispiel Thomas Müller ja passiert, also so wie ich Thomas kenne, ist das einer, der mit Sicherheit auf irgendwie alles versucht zu achten, um das nicht zu bekommen, so und ja, und trotzdem hast du es bekommen, deswegen, da sieht man auch, wie wenig wahrscheinlich reicht, um das irgendwie zu kriegen, aber das jetzt als Beispiel zu nehmen, dass so eine Reise nicht geht, ist auch ein bisschen schwierig. Ich glaube, dass es schon so ein bisschen der Mittelweg ist, ne? Und dass die Fußballer schon auch natürlich irgendwie dann ihren Job auch ausführen, ne? Wenn jemand offiziell jetzt sagt, dieses Ding, diese Club-WM oder diese Reise wird abgesagt, so, ja, dann ist es so. Dann ist es ja auch in Ordnung. Das ist ja auch begründet. Aber wenn es eben nicht abgesagt ist, macht man halt irgendwie seinen Job und das ist dann auch trotzdem wieder ein Thema, was dann so ein bisschen natürlich auch ja bei den Fußballern natürlich wieder ausgetragen wird, weil es einfach auch interessant ist und aber wie gesagt, allgemein, es gibt ja, wird ja jetzt das eine oder andere die Sache auch zu entscheiden geben, auch sag ich mal, wenn man ein bisschen vorausschaut, ich meine, es steht die Europameisterschaft an im Sommer. Ich denke, dass es ja auch noch nicht so alles final entschieden ist, wie die dann aussehen wird. Ich denke, dass man da auch wahrscheinlich ein bisschen abwartet, wie es sich entwickelt und dann eben auch eine Entscheidung treffen muss. Da kann das wie geplant in den 12 Ländern stattfinden oder nicht? Das ist ja dann das nächste Thema, was dann wieder entschieden wird und dann definitiv wieder kritisiert wird, egal wie es entschieden wird. Da findet sich immer jemand.
Das ist halt aber auch schwer vorstellbar. Ne? Wir haben ja aktuell ja auch die ganzen Champions-League-Spiele, die von einem Ort in den anderen Ort verlegt werden und ich weiß ja nicht, die EM soll dann in 4 Monaten losgehen. Das ist irgendwie aktuell schwer vorzustellen, dass das so, wie es geplant ist, möglich ist, oder?
Ja, stimmt. Also, was soll ich sagen? Also, ich bin jetzt kein Hellseher, wie jetzt so Corona-Zahlen im Mai aussehen, aber ich sag mal so, man kann relativ sicher sagen, dass es mit Sicherheit nicht beendet ist, dieser ganze Mist. Von daher glaube ich halt schon, dass es so ganz einwandfrei in 12 Ländern, habe ich aktuell ein schwieriges Gefühl. Also, man wird irgendeine Lösung finden. Aber mein Gefühl sagt mir zumindest, dass es jetzt nicht in diesen 12 Ländern stattfindet. Ich lass mich überraschen, aber das sagt mir jetzt mal so mein Gefühl. Wir werden dann sehen, wie es ist. Aber du hast es ja auch gesagt, Champions League-Spiele jetzt finden plötzlich in Budapest statt. Irgendwie 3 Stück, glaube ich sogar, jetzt nächste Woche. Weil dann halt aus England den Mannschaften die Einreise irgendwie, auch ja teilweise in Deutschland, verweigert wird. Ja, da fragt man sich auch, okay, Entscheidung richtig oder nicht, okay. Auf der anderen Seite, warum geht's dann plötzlich in Ungarn, ja? Es gibt da keine Fälle. Da darf man dann rein als englische Mannschaft. Also es ist alles ein bisschen undurchsichtig und wahrscheinlich auch für uns in jedem einzelnen Fall wirklich schwer zu erklären in Einzelheiten. Aber ja, man kann, wie gesagt, ja immer nur hoffen, dass es, wenn sowas stattfindet, dann das auch in gutem Rahmen stattfindet. Ich meine, wenn man jetzt sieht, es gab auch einige, die auch das ja total kritisiert hatten, dann diesen Bundesliga-Start wieder, ne? Und da muss man im Nachhinein sagen, so dieses Hygienekonzept, das hat absolut gepasst. Also da habe ich jetzt wirklich keine großen Fälle gesehen und die Bundesliga läuft da jetzt auch schon wieder.
Ist ja trotzdem für mich immer so, also ist ja super, dass es läuft und dass das Konzept ja auch passt. Aber irgendwie trotzdem im Verhältnis, auch da finde ich immer irgendwo Kritik dann auch angebracht zu sagen, oder zu sagen, es wird ja auch gar nicht mehr über Fußball diskutiert. Alles andere, also wirklich, sagen wir 90% ist ja alles zu. Aber Fußball, da wurde gar nicht mehr drüber diskutiert, ob es jetzt weitergeht oder nicht. Läuft einfach weiter. Es gibt ja auch vereinzelt trotzdem immer Fälle, ist ja auch klar. Aber da wurde halt gar nicht mehr drüber diskutiert. Aber
die gibt's ja überall, auch da, wo zu ist.
Naja, aber es wurde halt auch gar nicht mehr, das war gar kein Thema mehr, wo wir gerade am ersten Teil des Lockdowns ja Fußball ja Thema Nummer 1 war, gefühlt in der Diskussion, und jetzt halt gar nicht mehr. Das ist irgendwie auch komisch und das, wie gesagt, ich verstehe da jede Kritik auch, aber auch von beiden Seiten. Ich meine, das Konzept hat sich ja irgendwo auch bewahrt. Deswegen, Fußball, das ist immer schon so ein bisschen, man muss sagen, dass das Thema so ein bisschen, der Fußball, also meine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit immer ein bisschen negativer jetzt wahrgenommen wird, die letzten Wochen und Monate. Vielleicht, weil man schon gewisse Sonderrechte hat. Ich glaube, das sieht man ja auch in den Reisenclub, wir haben hin und her, aber da muss man auch versuchen, irgendwo wieder ein Bild zu schaffen, glaube ich, in Zukunft, dass der Fußball ein bisschen positiver dargestellt ist. Das ist meine Wahrnehmung.
Ja, das kann schon sein. Ich wollte jetzt auch gar nicht darauf, ob man eine Meinung haben kann, ob das okay ist, dass der Fußball läuft oder nicht, sondern es gab ja, ich sag mal, in dem Sinne, ich meine jetzt die Kritik oder auch von dem einen oder anderen Gesundheitsexperten, dass es wieder losgeht, weil es das viel schlimmer machen wird oder weil das nicht klappen wird, nicht funktionieren wird von den Zahlen her. Das meinte ich jetzt eher, ob das wieder weitergeht oder nicht. Da kann jeder seine Meinung zu haben und ist, glaube ich, außer Frage, dass der Fußball gewisse Sonderrechte zur Verfügung gestellt bekommt. Aber es wurden eben auch Prognosen gestellt, dass das überhaupt nicht klappen wird, jetzt wieder einfach weiter zu Fußball zu spielen. Und das hat sich ja eben nicht bewahrheitet, weil ich finde, dass sich das wirklich positiv durchgesetzt hat, diese Bundesliga eben weiterzulaufen oder auch allgemein. Hier in Spanien ist es eigentlich ähnlich, dass es wirklich ja jetzt keinen irgendwie negativen Anstieg oder viele, viele Fälle gab, dadurch, dass Fußball gespielt wird, ja, unter den Maßnahmen natürlich und unter den Vorkehrungen, aber und da haben ja andere auch schon direkt losgeschrien, dass es nicht sein kann, weil das diese Pandemie verschlechtern wird und das finde ich ist eben nicht der Fall. Ob das okay ist, dass es weiterläuft, das ist wieder eine andere Frage, die wir nicht beantworten. Aber ich meinte jetzt das rein von den Corona-Fällen her. Da muss ich sagen, ist das Konzept ja schon anscheinend sehr schlüssig und gut.
Das hast du gut gesagt, Toni. Das hast du gut gesagt.
Ne? Dankeschön.
So gut differenziert und deswegen können wir das Thema jetzt auch abschließen.
Ja, okay. Okay.
Werbung.
Ja, unsere Pappenheimer von Studio Bummens haben einen neuen Podcast am Start. Der heißt 1000 erste Dates und der Name sagt's ja schon, da geht's um Dating und da sind Toni und ich ja auch große Experten drin in den letzten Jahren. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass zumindest Toni da auch mal wieder zu Gast sein könnte in so einem Podcast. Ich kann ihn auf jeden Fall nur empfehlen.
Ich bin Anna Duschime und ich bin die Host von 1000 erste Dates.
Das ist das schrägste Date, was ich je gehört habe.
Eins, zwei, drei.
Ja, also das war wirklich wie so ein verrückter Rausch.
Elf. Die haben sich versucht, so effizient wie möglich abzuschießen.
17.
Was?
34.
Jetzt wirst du ihn einfach knutschen.
72.
Sofort jemanden küssen, das ist krass.
112.
Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.
370.
Dann wurde es etwas konkreter, sag ich mal.
500, 766, 344,
1000. Oh, warte mal, stopp. Yeah.
Im Nachhinein war es schon perfekt.
Dieses Gefühl in meinem Bauch.
Wir hören auf jeden Fall mal rein. Also alles, was Studio Bummens macht, ne? Stichwort Lupin und Baywatch Berlin, das kann nicht schlecht sein. Hört doch einfach mal rein, auch wenn ich das in meiner Person zumindest seit jetzt 13 Jahren nicht mehr habe. Zumindest keine ersten Dates mehr. Aber hört doch einfach mal rein, da gibt's bestimmt ein paar lustige Geschichten.
1000 erste Dates.
Ab dem 25.02. jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.
So, wir lassen mal ein paar andere Leute zu Wort kommen hier und kommen zu Fragen und Kommentaren, die uns wieder zahlreich erreicht haben. Von daher vielen Dank. Nach wie vor bitte lupin@studio-bummens.de ist eure Anlaufstelle für alles, was ihr uns mitteilen wollt.
Lupin.
Die erste Frage kommt von Max. Mich würde mal interessieren, wie so ein Abschied eines Mitspielers bei einem Transfer im Transferfenster abläuft. Erfahrt ihr manchmal erst über die News über einen Transfer eurer Mitspieler oder wird sich von jedem Spieler einzeln verabschiedet? Wie läuft das bei euch ab? Felix.
Ja, gibt nicht immer eine Sache, wie es abläuft. Bisschen unterschiedlich manchmal auch vom Zeitpunkt her. Manchmal ist es ja wirklich so, dass so ein Transfer, gerade wenn es dann vielleicht am letzten Tag vom Transferfenster ist, dann relativ schnell über die Bühne geht, dass sich der jeweilige Spieler gar nicht mehr dann persönlich von der Mannschaft verabschieden kann. Ist jetzt irgendwie auch immer mehr zur Regel geworden, quasi, dass man ja dann nochmal eine lange Nachricht in die WhatsApp-Gruppe der Mannschaft schreibt und ja, dann einfach weg ist, ne? Ohne dass man irgendwie sich großartig verabschieden konnte, persönlich. In meinem Fall war es ja so, gerade jetzt in meinem letzten Wechsel bei Union, das ist ja durch, haben wir ja hier verfolgt, wochenlang.
Ja.
Dass es ja alles immer irgendwie noch offen war. Also es war ja, die Vorbereitung, Saison lief ja fast schon wieder. Und es war immer noch nicht klar, ob ich jetzt bleibe oder nicht und hin und her. Das heißt, ich hatte irgendwie gar keine Chance, mich da zu verabschieden. Hatte das Glück, aber dann...
Immerhin können deine Mitspieler sich hier über den Podcast informieren, über die Situation.
Ja, ja, das ist ja auch hier eine Informationsquelle für viele. Aber das war dann bei mir so, dass ich dann das Glück hatte, dass ich dann, als ich dann hier unterschrieben hatte in Braunschweig, glaube ich, eine Woche später nochmal... dann vom Verein noch eingeladen wurde zum Testspiel, wo ich dann auch öffentlich verabschiedet wurde und wo ich dann auch mich von der Mannschaft verabschieden konnte. Das war dann schon für mich schön. Ist aber auch kein Regelfall, glaube ich. Und deswegen, mittlerweile ist echt so, das habe ich jetzt häufig erlebt, dass dann noch eine Nachricht, wie gesagt, kommt in die WhatsApp-Gruppe. Und ja, persönlich sieht man sich dann vielleicht dann irgendwann mal wieder, wenn man gegeneinander spielt, derjenige, der dann zu dem Verein gewechselt ist. Von daher, schade eigentlich, ja. Zeigt aber auch, dass es dann irgendwo auch ein Geschäft ist einfach, ne? Deshalb von heute auf morgen ist der Spieler dann weg. Klar hört man vorher immer schon so ein bisschen auch Gerüchte und mit einem oder anderen Spieler ist man ja auch ein bisschen enger und erzählt einem dann auch schon ein bisschen mehr, dann heißt es, dass man da schon so ein bisschen darauf vorbereitet ist. Bei manchen kommt das auch wirklich dann auch überraschend und dann ist er weg.
Das stimmt. Ja.
Tschüssikowski.
Tschüssikowski. Mach's gut. Ja, so hast du eigentlich relativ viel schon gesagt. Das stimmt, dass das halt wirklich unterschiedlich ist, ne? Manchmal, wie gesagt, weiß man das ein paar Tage vorher dann irgendwie als Mitspieler, so wie du gesagt hast, wenn du jetzt mit dem Spieler ein bisschen enger befreundet bist oder so, dann beispielsweise als Ronaldo gegangen ist, haben sie auch dann im Nachhinein, glaube ich, öffentlich gesagt, da hatte, glaube ich, Marcelo das auch schon ein paar Wochen vorher gewusst, weil die einfach auch gut befreundet sind. Aber hat natürlich dann jetzt irgendwie nichts gesagt, ne? Also nichts raus. Also der wusste das in dem Fall, glaube ich, schon einfach länger. Manchmal ist es auch so, dass es einfach gar nicht rausgeht, sondern auch wirklich, wie gesagt, einfach nur über die Medien, ne, liest und weg ist er. Wenn sich das so ein bisschen ankündigt oder vorher klar ist, dann ist es natürlich schon so, dass wenn der Spieler dann noch da ist, dann sich auch von jedem persönlich verabschiedet in der Kabine, das ist ja klar. Manchmal geht's dann aber auch irgendwie schnell von einem auf den anderen Tag, ne? Dann schnell hin, irgendwie Medizincheck und dann geht's schon weiter. Bei mir war es ja so, war es ja auch nicht möglich damals, also 2014, als ich nach Madrid bin, weil ich bin ja wirklich mit einem offenen Ergebnis damals zur Weltmeisterschaft gefahren. Und da wurde ja dann während der WM das alles geklärt, sag ich mal, der Wechsel nach Madrid. Das heißt, ich bin ja dann danach eigentlich direkt in den Urlaub und dann geht auch schon wieder die Vorbereitung los mit dem neuen Verein. Das heißt, ich hatte in dem Fall gar nicht, ja, war in dem Fall gar nicht mehr dann irgendwie dann in München danach, um sich zu verabschieden. Außer mit denen ich dann noch, die von Bayern waren, mit denen ich dann bei der Nationalmannschaft vor Ort zusammengespielt habe, natürlich. Also die haben dann natürlich dann schon hier und da dann mal gefragt und ich kann mich noch erinnern, so nach dem WM-Finale Hat Thomas Müller mich noch gefragt, so, ja, war's das jetzt mit uns? Oder ich, habe ich gesagt, ja, ich glaube, ja. Ich glaube, das war's jetzt mit uns. Also zumindest auf Vereinsebene. Von daher ist es dann auch manchmal, wie gesagt, ist man dann gar nicht vor Ort und sobald es losgeht, ist man schon beim neuen Verein. Und ja, so läuft das ab. Manchmal, wie gesagt, etwas, ja, wie soll man sagen, etwas näher noch in der Kabine und manchmal einfach auch von einem auf den anderen Tag weg. Das kommt beides vor.
Bist du da dann auch unemotional?
Kommt drauf an. Also natürlich in dem Sinne, es war ja immer so, dass ich mich in den Mannschaften, mit denen ich gespielt habe, wirklich immer sehr, sehr wohl gefühlt habe. Ja, also ich hatte ja bei Bayern auch überragende Mitspieler damals. Ja, also gerade auch, also nicht nur Mitspieler, sondern auch Typen vor allem, ne, mit denen ich gern zusammen war. Also egal, ob das Thomas Müller war, ob das Philipp Lahm war, ob das auch Manu war und so weiter. Viele andere auch noch, unsere Pokerrunden, die wir da immer hatten. Von daher, dass
möchte festhalten, dass du was Positives über Bayern gesagt hast. Das geht ja oft unter, ne? Dass das eigentlich für dich eine positive Zeit war. Das wirst du ja dann auch gerne immer dann kritisiert.
Ja, davon wirst du jetzt aber nichts hören und lesen. Das sage ich dir.
Ja.
Dass ich jetzt was Positives sage.
Ich möchte das trotzdem hier festhalten als Aufmerksamer. Ich höre dir auch mal zwischendurch aufmerksam zu hier, wenn du redest. Von daher möchte ich das einfach mal festhalten.
Ja, mach das. Nein, von daher ist das schon so, dass mir das dann auch irgendwie leid hat. Du weißt ja auch dann nie genau, wo kommst du hin in dem Moment, ne? Also du triffst die aus Überzeugung ja eine sportliche Entscheidung, aber du weißt da nie irgendwie, wie fühlst du dich in der neuen Mannschaft wohl, weil du kennst ja erstmal keinen. Von daher ist das schon was natürlich, wo du dir erstmal sagst, oh, das könnte schon fehlen und so. Aber wie gesagt, ich bin halt dann von der Top-Mannschaft in eine neue Top-Mannschaft gekommen und ich spreche nach wie vor über erstmal nur das von den Typen her, von dem außerhalb vom Platz. Von daher hat es mir das auch relativ leicht gemacht, dann mich auch dann hier schnell wohlzufühlen. Aber klar.
Aber auf dem Platz auch ganz gut, oder?
Auf dem Platz auch beide ganz gut, ja. Muss man auch sagen. Aber trotzdem ist ja so ein gewisser Wohlfühlfaktor außenrum. Wenn du dich komplett unwohl fühlst in der Mannschaft, dann ist auch blöd, ne? Dann ist auch mein, glaube ich, auf Dauer auch dann auf dem Platz irgendwie nicht mal ganz so gut. Von daher, ja, denke, das haben wir hier für den Max wieder sehr ausführlich beantwortet. Und hast du die Fragen ausnahmsweise vor dir liegen? Dann würde ich dich bitten.
Ja, ich bin vorbereitet.
Dann würde ich dich bitten, die zweite Frage hier vorzulesen.
Mache ich gerne. Die ist auch relativ kurz. Die kommt von Elena aus Erfurt. Liebe Grüße nach Thüringen. Bei welchem Wetter spielt man eigentlich?
Wir sind auch ein Geografie-Podcast übrigens.
Ja, wir haben vorher nochmal gegoogelt, wo Erfurt ist.
Aber soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Ich habe vorhin geguckt, wo Budapest ist. Waren wir die Spiele nach Budapest? Ich war mir nicht so sicher.
Ja, musst du nochmal deinen Freund Lothar fragen, der weiß
ja,
das.
Ja, genau. Ungarn oder Rumänien, da war ich nicht so ganz wichtig. Ganz sicher. Aber
Bukarest ist Rumänien.
Ja, siehst du. Aber
hast du vielleicht verwechselt?
Ja, wahrscheinlich sogar. Aber ich natürlich. Aber ich habe gegoogelt und dementsprechend sind wir ja ein Geografie-Podcast.
Na siehst du, ich fange mal an. Also.
Ja, fang doch mal an.
Bei welchem Wetter spielt man eigentlich am liebsten Fußball? Eher bei den kalten Temperaturen, die man vielleicht nach dem Aufwärmen nicht mehr so merkt, oder ist es dann doch im Sommer angenehmer?
Ja.
Da kenne ich doch deine Antwort, du bist ja ein schöner Wetterspieler.
Ja, und das wäre jetzt auch meine Antwort gewesen. Also ich bin so ein richtiger schöner Wetterfußballer. Milde 25 Grad wären ganz toll, wenn ich es mir wünschen darf. Bin ja auch nur deswegen nach Spanien gewechselt, ne? Weiß ja jeder. Nein, aber es stimmt, ich spiele wirklich am liebsten, wenn's warm ist und die Sonne scheint. Also es muss jetzt keine 40 Grad haben, wie es hier dann doch auch manchmal hat. Aber Sonne, schönes Wetter, da fühle ich mich wohl. Regen mag ich nicht so gern, aber was noch schlimmer ist als Regen, ist Wind. Wind kann ich gar nicht haben. Das mag ich gar nicht. Also wenn ich jetzt hier mal so aus...
Gegenwind magst du nicht.
Doch, Gegenwind. Außerhalb habe ich nichts dagegen, aber Wind. Wobei ich muss letztens sagen, einmal habe ich mich über Regen sehr gefreut und das war letzte Woche, als wir in Huesca gespielt haben. Da sind wir raus zum Warmmachen und da muss ich sagen, das war wirklich ein Platz, der war sehr trocken, sehr stumpf, sehr unangenehm zu spielen. Und der Plan war auch nicht vom Gastgeber, in dem Fall den nass zu machen. weil das eventuell unserem Spielstil, ich werde das jetzt nicht erklären, aber das müsst ihr jetzt einfach mal so hinnehmen, vielleicht etwas mehr entgegenkommen könnte als dem des Gegners. So, und was bemerke ich da? Wir gehen raus zur Platzwahl und plötzlich fängt es an zu tröpfeln. Das heißt, der Platz wurde nass und das war's, war so ungefähr das erste Mal, dass ich mich wirklich über Regen gefreut habe, weil es einfach die Platzverhältnisse deutlich verbessert hat. Also man halte fest, ich favorisiere einen guten Platz oder ich stelle einen guten Platz über das Wetter, aber wenn es geht, natürlich gerne ein gut bewässerter Platz bei 25 Grad und Sonne. Das wäre so mein Wunsch.
So wie bei dir im Garten.
Ja, richtig. Und wir hatten heute sogar, also das vielleicht als kleine Randinfo an das etwas frierendere Deutschland, wir hatten heute 18 Grad und Sonne.
Ja, schön.
Schöne Grüße.
Minus 10 hier oder so. Aber ist auch nicht schlimm. Ich störe das nicht.
Sehr gut. Ja, dann erzähl doch mal.
Hier, der weiße Riese, ne? Der fiese Riese hat hier zugeschlagen. Aber das nur mal.
Ist das denn auch dein Lieblingswetter fürs Fußballspielen, Felix?
Nein, das nicht. Aber ich brauche es auf jeden Fall deutlich kälter als 25 Grad. Also wenn ich mir das aussuchen könnte, mein Traumwetter wäre so 17, 18 Grad, leichter Nieselregen und dann ein guter Rasenplatz. Da bin ich sehr glücklich. Da kann es abgehen.
Oh, sehr gut.
Ne? So, ich meine, so ein leichter Nieselregen, schön so ein bisschen, ne? Das macht Lust auf mehr.
Da musst du auch nicht so viel laufen, weil da sieht man, da bist du eh ein bisschen so nass, ne? Da denkt man, der schwitzt. So, Nee, das gar nicht. Kein Hintergedanke.
Nee, aber das wäre jetzt so mein Traumwetter, muss ich sagen. Da mehr möchte ich auch gar nicht dazu sagen. Möchte mich da nicht mehr zu äußern.
Musst du ja auch nicht. Das war ja auch die Frage, was dein Lieblingswetter ist. So, und ja, du darfst ja hier auch diesmal aussuchen, deswegen, ja. Elena, das war's. Die dritte Frage kommt vom David und da gibt's auch noch eine Anschlussfrage von Marco. Aber erstmal die vom David. Derzeit schreibe ich an einer Masterarbeit zum Thema Sportcoaching beziehungsweise Mentaltraining im Sport. Wie seriös ist für euch das Thema Sport beziehungsweise Mentalcoaching, man müsste eigentlich Mental Coaching sagen, ne? Oder Mentaltraining, aber egal. In Bezug auf Fußball, gibt es oder kennt ihr Profis, die dies abseits der Mannschaft betreiben, um sich zu verbessern? Warum ist das Thema immer noch medial schwierig? Wird jemand als schwach empfunden, der sowas tut? Und als Anschlussfrage zum gleichen Thema vom Marco. Thema Sportpsychologen im Profifußball. Ist das bei euren Vereinen ein Thema und wird dies auch praktiziert und angenommen in der Mannschaft? Wie steht ihr dazu? Eher wichtig oder intern eher ein Tabuthema? Felix, möchtest du dich dazu äußern?
Also ein Tabuthema ist es nicht, aber ich glaube, das ist echt, ich kann nicht sagen, wie es im Ausland ist. Ich glaube, gerade in Amerika oder so ist das schon weit verbreitet und ich glaube auch in anderen Ländern. Hier in Deutschland ist es immer noch so ein Thema, man tut sich ja immer schwer so mit neuen Sachen, ne? Mit Erneuerungen und so ist man ja immer, das dauert immer ein bisschen länger. Es ist kein Tabuthema, aber es ist immer noch nicht so weit verbreitet und ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass es dass man da offen drüber reden kann. Ich habe jetzt noch bei keinem Verein gespielt, wo ein Mentalcoach fest angestellt war. Es gab immer wieder dann vereinzelt Mannschaftssitzungen auch mit einem Mentalcoach. Es war halt aber gerade immer dann, wenn es in der Phase, wo es nicht lief, was dann okay war in dem Moment, aber ich finde, das ist jetzt keine Sache, die man nur dann machen sollte, wenn es nicht läuft. Ich glaube, das ist eine Sache, die man dann konstant und beständig machen muss, dass es auch einen Effekt hat. Ich glaube, dass es einige Spieler auch halt persönlich oder privat auch machen, vielleicht nicht unbedingt drüber reden, aber ich glaube schon, dass das einige machen. Ich bin jetzt, glaube ich, kein Typ dafür, der da so richtig offen für ist, aber das auch überhaupt nicht negativ sieht. Aber es ist auf jeden Fall noch nicht so weit verbreitet und ich glaube schon, dass das ein Thema ist, wo man sich hier gerade in Deutschland offener zeigen muss, wo man einfach das intensiver nutzen muss, weil ich glaube, heutzutage sind ja immer irgendwo Prozente, die irgendwie einen Unterschied ausmachen und wenn da irgendwo bei einzelnen Spielern, vielleicht auch dann manchmal bei der gesamten Mannschaft, da noch irgendwo noch 1-2% rauszuholen sind mit der Sache, dann sollte man das ausnutzen. Deswegen bin ich da eigentlich relativ offen dem gegenüber. Glaube aber nicht, dass ich der Typ dafür wäre, das irgendwie regelmäßig in Einzelsitzungen zu machen. Aber ich kann es auch nicht so richtig beurteilen, weil man hat immer, glaube ich, nur so eine Verallgemeinerung, so ein Bild davon, wie das dann ja wirklich dann, wenn man es intensiv macht und im Einzelnen aussieht, im Detail, so ein, was so ein Mentalcoach macht, das weiß man ja auch nicht, ne? Also, ja, vielleicht bin ich da auch typisch deutsch und sage, dass ich das nicht brauche. Vielleicht brauche ich das doch. Mal gucken. vielleicht komme ich noch dazu.
Ja, mal sehen. Also, ich bin auch nicht der, der das nutzt oder wahrscheinlich auch nicht nutzen wird. Aber glaube ich, ich kenne natürlich einige, die das nutzen. Aber allein, dass man jetzt von außen das ja nicht unbedingt weiß oder ja auch wahrscheinlich bewusst von diesen Spielern auch das nicht weiß, zeigt ja irgendwie, dass es in Deutschland natürlich irgendwie nach wie vor ein Thema ist, wo jetzt nicht so sehr offen mit umgegangen wird. Weil ich glaube schon, dass es nach wie vor einen großen Teil der Bevölkerung gibt, der das irgendwie auch dann dem einen oder anderen als Schwäche auslegen könnte. So, von daher glaube ich, dass es so sein und bleiben wird, dass das eben eher so im stillen Kämmerlein getan wird. Und das kann ja auch und soll auch so sein. Das kann ja jeder selbst entscheiden für sich. Ich glaube, dass trotzdem aber wichtig ist, dass da ein gewisses Umdenken nach wie vor stattfindet, dass das eben keine Schwäche ist, sondern dass es ein Ziel ist, gewisse Sachen zu verbessern oder mehr aus einem rauszuholen. Also ich glaube, dass es einfach kein Tabuthema sein sollte. Ich glaube, dass es halt wirklich viele unterschiedliche Situationen gibt, wo sowas helfen kann, ne? Also keine Ahnung, egal ob das so ein Leistungsloch ist, ne, über Wochen, wo man denkt, wie komme ich da raus, und wenn man selbst irgendwie ein bisschen verzweifelt, vielleicht ist da jemand, der einem irgendwie in so einer Situation ein bisschen helfen kann, oder auch Motivationsprobleme, ne, wenn du keine Ahnung, dich nicht aufraffen kannst, weiß nicht, wie du dich einfach motivierst, irgendwas wieder zu erreichen, oder Drucksituation, ne? Warum trainiere ich so überragend, aber kriege es im Spiel nicht hin? Was hat das für Gründe? Weiß ich, oder auch so ein gewisses Ausblenden von Situationen, ne? Wie stört es mich vielleicht nicht mehr, wenn mich 60.000 auspfeifen? So Sachen. Also ich glaube, dass es schon viele Situationen gibt, wo es viele gibt, die einfach Verbesserungspotenzial haben, und wenn die dann auf sowas zurückgreifen, auf so einen Sportpsychologen oder was auch immer, dann sollte das das Normalste der Welt sein. Ist es aber nach wie vor zumindest gefühlt nicht. Und das sind ja auch Probleme, und das Problem ist ja auch von außen meist dann, ne, so eine gewisse Reaktion. Sag ich mal, bei dem Geld, was er bekommt, soll er damit klarkommen, vor Leuten zu spielen. Oder so viel Geld, wie er bekommt, kann doch nicht sein, dass der 10 Spiele am Stück nicht trifft oder so, ne? Aber das sind halt dann menschliche Probleme, die haben mit Geld überhaupt nichts zu tun. Aber es ist trotzdem so eine Reaktion, glaube ich, die kommen würde, nach wie vor. Und deswegen ist auch einfach nach wie vor ein Thema ist, was sehr kurz gehalten wird. Wie gesagt, ich nutze das nicht, aber wir haben ja seit vielen Jahren mit dem Hans-Dieter Herrmann bei der Nationalmannschaft, seit vielen, vielen Jahren schon einen Sportpsychologen immer dabei, also fest im Team, der halt immer dann da ist für diejenigen, die das nutzen wollen. Von daher, und dadurch, dass er auch so viele Jahre eben schon dabei ist, bin ich auch ziemlich sicher, dass er halt nicht einfach so da ist und auch nicht arbeitslos ist. Von daher wird das, denke ich, schon teilweise genutzt, und wenn es hilft, dann umso besser. Von daher,
auf jeden Fall.
Ist so das, was ich dazu sagen kann.
Bei Real ist es da, ich habe jetzt gesagt, Deutschland ist so, wie ist es bei Real oder in Spanien allgemein, wie da vielleicht, ist das da ein bisschen verbreiteter?
Ehrlich gesagt, kann ich es nicht hundertprozentig beantworten. Also im Team bei uns, also im Betreuerteam gibt es jetzt sowas nicht, der jetzt irgendwie fest da ist. Aber ich meine, auch hier sind es ja Menschen, ne? Von daher, auch hier gibt es die gleichen Themen, die gleichen Probleme. Und deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass auch der eine oder andere das hier nutzt. Allerdings habe ich da jetzt ehrlich gesagt keine näheren Informationen. Das wird dann, denke ich, wenn es genutzt wird, eher extern genutzt. Also wie gesagt, im Team ist keiner, aber wie gesagt, die Situation ist ja keine andere, und der Druck ist ja hier auch nicht kleiner. Ja. Von daher würde ich es zumindest mal nicht ausschließen. Ich weiß es nicht, aber ich würde es nicht ausschließen.
Gut. Wir hatten nur drei Fragen geplant, ne? Drei Nachrichten, aber ich habe hier eine noch offen, die, weiß ich nicht, also die ist irgendwie witzig. Ich möchte jetzt mal vorlesen, das müssen wir auch noch beantworten. Die kommt von Jonas nämlich.
Ja, du, bitte.
Ne? Ich lese mal vor. Unter Nutella Butter? Fragezeichen. Der oder das oder die Nutella? Habt ihr eine Lieblingsalltagssache wie einen Pfannenwender? Erst Zahnpasta und dann Wasser oder andersrum? So, das war die Nachricht. So, jetzt haben wir ein paar Fragen, kannst du beantworten.
Ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich an ein, was ist das nochmal für ein Podcast, den wir gemacht haben zusammen?
Boah, was haben wir?
Ja, wir haben doch da den Podcast zusammen gemacht. Da kam doch.
Ach so, GQ war das hier, Lifestyle-Podcast.
Lifestyle-Podcast, genau. Das sind wir ja auch seit letzter Woche. Nee, seit, wann war es? Vor zwei Wochen sind wir das ja auch, nachdem wir gesagt haben, dass die Jogginghose natürlich wieder ganz vorne ist in den Charts. Also wir sind auch ein Lifestyle-Podcast. Da kam doch schon mal so eine Frage mit Nutella und darunter Butter und wir waren uns da schon nicht ganz einig, aber wir werden das natürlich hier jetzt nochmal sagen. Natürlich kommt Butter unter Nutella. Das ist auch da gibt's auch gar keine.
Fall da kommt gibt's da auch Butter gar drunter, das ist ekelhaft.
Also wenn Pfui. Schon ungesund, dann richtig.
Pfui.
Wenn ungesund, dann schon richtig. Das ist meine Meinung. Und es schmeckt auch besser. Das andere ist zu trocken.
Es geht rein um Geschmack und das ist ohne Butter ist deutlich besser.
Also ihr könnt da gerne drauf reagieren, ne? Wenn ihr Fragen schickt oder so, doch einfach da ganz kurz da unten drunter Nutella mit oder ohne Butter. So, und wenn da die Mehrheit für mit Butter ist, dann werden wir das auch hier ansprechen. Okay,
beim nächsten Mal. Sonst nicht, okay. Ja, aber wer ist denn der, das oder die Nutella?
Da würde ich jetzt sagen, das Nutella. Sind wir uns da einig?
Da sind wir uns einig.
Da sind wir uns einig. Gut, was haben wir noch?
So, deine Lieblingsalltagssache, wie zum Beispiel ein Pfannenwender. Also Pfannenwender ist nicht, bei mir ist der Schneebesen.
Du hast einen Schneebesen.
Ja.
Was war das letzte?
Zahnpasta. Erst Zahnpasta und dann Wasser oder andersrum?
Ja, erst Zahnpasta und dann Wasser.
Ja gut, dann mache ich auch so.
Ja, hast du toll gemacht. Bevor wir hier das ganze Ding schließen für heute, mir hat das übrigens Spaß gemacht, sage ich jetzt schon, außer du versaust es jetzt noch. Möchten wir noch, nein, ich baue das anders auf. Wir wollen ja Überleitung haben. Das wäre jetzt ein bisschen plump, diese Überleitung.
Hast du schon versaut jetzt?
Nein. Das kriege ich noch hin, den Bogen. Wir hatten, es war ja vor zwei Wochen oder so, war die letzte DFB-Pokalrunde und da gab es ja ein sehr berauschendes Spiel, das da hieß Borussia Dortmund gegen Paderborn und das wurde ja durch ein sehr strittiges Tor entschieden in der Verlängerung für Dortmund, wo es ja auch danach viele, viele Fragen gab. Und was der Trainer von Paderborn dazu zu sagen hatte, das hören wir mal jetzt. Steffen Baumgart hat das Wort.
Ich finde, dass man gerade, wenn es um so viel geht und so eine Situation ist, wir die Möglichkeiten haben, des Fernsehens uns das anzugucken, habe ich zumindest erwartet, dass er guckt. Unabhängig jetzt, weil ich noch nicht weiß, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Wie gesagt, es ist keine Veränderung des Balles, es ist keine Berührung des Balles und er rutscht durch. Es ist nur eine Vermutung und ich finde, das muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich dann schwierig. So, und wir sehen, das ist eine Frechheit. Das ist eine absolute Frechheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mir dann zu erklären, er hat eine Wahrnehmung gehabt und sein Dings auch, wo ich sage, warte mal, wir haben die Bilder, wir haben das, was ich gerade sehe, kann er sich 20 Mal angucken und so ein Spiel so abzugeben. Nochmal, ich glaube, es war ein Riesenspiel. Ich glaube, auch beide Mannschaften haben alles rausgehauen. Aber daraus eine Berührung des Balles zu machen, finde ich frech. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich eine absolute Frechheit. Und das habe ich ihm auch gesagt, dass ich das dann auch öffentlich mache. Langsam wird es lächerlich. Also ganz ehrlich, da müssen wir uns nicht wundern, wenn wir jedes Mal darüber reden. Damit das klar ist, ich finde die Videoschiedsrichter richtig gut. Ich finde es wichtig. Es macht viel Fairness rein. Aber nicht rauszugehen und sich das nicht anzugucken, das ist das Einzige, was ich erwartet habe. Wenn er dann entscheidet, das ist so, und mir zu sagen, dass seine Wahrnehmung wichtiger ist als das, was dann gesagt wird, also dann machen wir uns langsam lächerlich. Und da muss ich sagen, das ärgert mich. Das ärgert mich für meine Jungs, für die Leistung. Und das hat auch keiner verdient. Weil dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir jeden Tag Diskussionen führen. Weil da machen wir uns zum Affen. Und das ist, ganz ehrlich, jetzt muss ich aufpassen, dass die Worte nicht zu doll werden. Bevor mir wieder irgendeiner erklärt, wir müssen sauber und respektvoll miteinander umgehen. Weil Respekt bedeutet auch, sich den Scheiß anzugucken und dann eine Entscheidung zu treffen. Das ist respektvoller Umgang mit dem Gegner und nicht mit dem Kleinen, den wir wieder in den Arsch getreten haben.
Ja, das war Steffen Baumgart.
Geiler Typ. Ich kenne ihn ja ein bisschen, wirklich überragender Typ.
Ja, das glaube ich. Ich liebe dieses Norddeutsche. Das geht mir auf den Zünder. Das ist überragend. Und
dann machen wir uns zum Affen.
Ja, nein. Also erstmal finde ich es auch. Ich finde, solche Interviews, die müssen auch einfach erlaubt sein. Also ich glaube, da kam jetzt auch nichts im Nachhinein. Aber das ist ja einfach auch noch, find ich. Jetzt werden wieder einige sagen, ja, der sagt doch Scheiße und sowas. Aber das ist ja, also wenn das nicht mehr erlaubt ist mit Emotionen, dann, also ich finde ihn auch überragender Typ. Wir haben jetzt natürlich hier in dem Podcast nicht die Möglichkeit, Bilder zu zeigen. Das heißt, wir wollen jetzt gar nicht auf die Szene an sich an sich eingehen, aber worauf wir eingehen wollen und das dann auch zwar schon nächste Woche, ist natürlich so ein bisschen über dann auch die Rolle des Schiedsrichters in solchen Sachen, in ja, wann greift er ein, wann nicht, wann muss er sich auch was angucken oder wann sollte er sich auch was angucken, um einfach zumindestens, wie es ja Steffen Baumgart gesagt hat, so auch zumindestens die allgemeine Zufriedenheit, er hat ja auch gesagt, er will einfach nur, dass sich das anschaut, aber in dem Fall hat er es nicht getan, um allgemein einfach diese Regeln mit dem mit dem Videoschiedsrichter und diese, ja, gefühlte Fairness zumindestens, auch wenn er in dem Fall wahrscheinlich sogar nach irgendeinem Regelwerk richtig gehandelt hat, einfach darzustellen. Da, Felix, Achtung, Überleitung, da ist unser nächster Gast, und zwar in der nächsten Woche, ich glaube, die Meinung vertrittst du auch, in meinen Augen bester Schiedsrichter Deutschlands und das schon seit einigen Jahren. Manuel Gräfe wird unser Gast sein und da werden wir mal so ein bisschen über das Schiedsrichterwesen, über die Verbindung zu, ja, zu Schiedsrichtern, Mitspielern und so weiter diskutieren. Also ich freue mich auf diese Folge. Felix, möchtest du dazu auch noch was sagen?
Wenn du dich freust, freue ich mich auch immer. Ich freue mich mehr, wenn du glücklich bist. Aber ja, es stimmt, Top-Gast, wirklich der beste Schiedsrichter in Deutschland, auch meiner Meinung nach, haben wir auch, glaube ich, schon mal besprochen. Und mal gucken, ob wir da ein paar Hintergrundinfos auch bekommen. Ne? So, ich finde es auch ganz interessant, mal so zu wissen, wie auch die Kommunikation untereinander während des Spiels ist, da mit dem da im Keller und auch mit den Linienrichtern und so. Da glaube ich, das werden wir einige Sachen erfahren, die wir selbst auch noch nicht wissen.
Das stimmt, Felix. Und so schließen wir dieses Kapitel dieser, ich weiß nicht, wie vielten Folge von Einfach mal Luppen. Das hat mir wieder einen großen Spaß bereitet, mit dir hier ein bisschen blöd herumzuquatschen und ich, ja, freue mich auf nächste Woche, wenn wir uns mit dem Manuel Gräfe unterhalten und dann in 2 Wochen, Felix, dann machen wir uns wieder kuschelig hier zu zweit. Ich sende
so machen wir das.
Schöne Grüße nach Braunschweig und daraus in die Welt an die Luppengemeinde. Ja, empfehlt uns weiter, das haben wir lange nicht mal gesagt, empfehlt uns weiter, da wo ihr uns hört, kommentiert uns, liked uns, abonniert uns.
Oh ja.
So, das darf man doch auch mal sagen, oder?
Auf jeden Fall. Toni, schönes Tor hast du gestern gemacht.
Tschüss.
Tschüss.
Einfach mal Luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle 2 Wochen, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind 2 der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.